Ja, und das könnte eigentlich ein Lied über David sein. Gewählt von Gott, obwohl er noch nichts geleistet hatte. Aber Gott hatte etwas ganz Großes mit ihm vor. Und die große Frage war die, ob David bereit dazu war, sich von Gott einsetzen zu lassen. Ein Instrument Gottes zu werden, und zwar ein großes Instrument Gottes. Und eigentlich ist das auch die Frage an uns. Wir werden in den nächsten Tagen immer wieder zurückblicken, das heißt hinblicken auf uns und sagen, wie wäre das mit uns? Wir schauen nicht nur David an, wir fragen uns immer, wie wäre das mit uns? Wie ist das mit uns? Wie wäre das gewesen, wenn wir dort gewesen wären? Wie hätten wir reagiert? Wie hätten wir das gemacht? Und das Erste, womit ich eben anfangen möchte, ist das Wunder eines Gottes, der Menschen ruft. Obwohl sie noch nichts geleistet haben. Obwohl sie noch nicht einmal brauchbar für ihn sind. Aber aus der Geschichte Davids wird klar, warum es Gott letztendlich geht. Er sucht Menschen nach seinem Herzen. Er sucht Menschen, die ein Herz haben, das ihn sucht. Er sucht Menschen, die ihn von Herzen suchen. David, die Hauptperson dieser Woche, war ein Teenie, der auf den Feldern Bethlehems die Schafe seines Vaters hütete, als ganz überraschend Samuel auftauchte, der Prophet Israels, auftauchte in seiner Ortschaft und ihn dann zum nächsten König Israels salbte. Er war der jüngste Sohn Isais aus dem Stamm Juda. Und er, der Jüngste, der Kleinste, der Wenigste, war derjenige, der Mann, mit dem Gott ganz Großes vorhatte. Und mit dem Gott auch ans Ziel kam. Denn unser Gott ist treu. Es heißt in Philipper 1, Vers 6, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden wird. Er ist treu. Und er hatte was ganz Großes mit diesem David vor. Auf der Salbung in Bethlehem folgte ein sehr bewegtes Leben. Mit Höhen, mit Tiefen, mit Erfolg, mit Versagen, mit Sünden, wie mit beeindruckenden Taten. Alles Dinge, die auch wir in unserem Leben kennen. Dieser Mann, dessen Namen 600 Mal im Alten Testament vorkommt und 58 Mal im Neuen Testament, darunter öfters als Sohn Davids, Jesus nennt sich so, der war ein Mensch wie wir. Mit einer ganz besonderen Berufung. Denn aus seinem Samen oder aus seiner Nachkommenschaft wurde Jesus geboren. Der Sohn Gottes, der König der Welt. David war Jesu Vorfahr, aber er war auch ein Vorzeichen oder ein Typus Jesu. Als Hirte und als König. Beide, David und Jesus, gingen von Bethlehem nach Jerusalem. Beide. Der eine, David, wurde dort König und starb auch dort in Jerusalem. Der andere, Jesus, wurde zu Jerusalem getötet und dann erhöht. Er sitzt jetzt an die rechte Hand Gottes und er wird wiederkommen als der König der Könige. Ist euch das je aufgefallen? Beide von Bethlehem nach Jerusalem, David und Jesus. Auf der Salbung Davids, wir werden die Stelle gleich lesen, folgte eine Zeit von Warten und von Leiden. Das gehört oft zu einer Berufung. Warten und Leiden, das ist eine Schulung. Es folgte Warten und Leiden. Er kam zuerst als Diener Sauls an den Hof, dann ging es eine Zeit sehr gut. Er musste aber relativ bald danach flüchten, weil Saul ihn umbringen wollte. Er hatte das nicht verdient. Er war etwa 10 Jahre auf der Flucht vor König Saul. Stellt euch das mal vor. Man wird gesalbt, man weiß von einer besonderen Berufung, man denkt, jetzt wird Gott das Seine tun und geht das alles so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und dann merkt man, dass Gott sich das vielleicht anders vorgestellt hat, dass es deine Vorstellungen waren. Denn du hast nicht gerechnet mit Leiden und nicht mit einer Flucht, die 10 Jahre dauert. Und ganz spannend ist, dass in der Bibel aus dieser Zeit von 10 Jahren, wo er auf der Flucht war, uns 15 Geschichten überliefert worden sind in der Bibel. Und wir haben heute Abend keine Zeit, aber es wäre spannend zu schauen, ob wir die zusammenbringen können, ob wir die 15 Geschichten auswendig einfach erwähnen können. Muss nicht der Reihe nach sein, aber einige. Wir werden einige in diesen Tagen studieren. 10 Jahre auf der Flucht, bis er mit etwa 30 Jahren dann König über Juda wurde. Er residierte dann in Hebron, da hat er 7 Jahre und 6 Monate regiert. Mit 37 ist er dann König über ganz Israel und Juda geworden und dann lebte er in Jerusalem 33 Jahre. Wann lebte er, wann hat er regiert? Insgesamt 40 Jahre von circa 1000 vor Christus bis 961 vor Christus. Und dann starb er mit 70 Jahren in Jerusalem. Er war vor allem ein Kriegskönig, ein Krieger. Unter ihm wurde das Reich Israel immer wieder ausgebreitet. Er hat über viele Feinde Israels gesiegt. Philister, Kanaaniter, Moabiter, Ammoniter, Aramäer, Edomiter, Amalekiter. Er eroberte Jerusalem von den Jebusitern und machte Jerusalem zu seiner Hauptstadt. Es wurde ein Palast gebaut, es wurden neue Straßen gebaut, es wurden alte Handelsrouten wiederhergestellt und das materielle Wohl des Reiches wurde gesichert. Davids Einfluss streckte sich aus von der Grenze mit Ägypten und dem Roten See bis zum Fluss Euphrat. Es gelang ihm auch, um die 12 Stämme Israels zusammenzubringen. Das ist ein bisschen ein Vorblick, so ein paar Fakten, ein paar Tatsachen über David. Und wer seine ganze Geschichte lesen will, der liest halt ab 1. Samuel 16, da fängt es an. Dann liest er durch bis 1. Könige 2, Vers 12 oder 1. Chronik 11 bis 29. Also in der zweiten Hälfte des ersten Buches Samuel, dann im zweiten Buch Samuel, dann in 1. Chronik 11 bis 29. Da erfahren wir seine Lebensgeschichte. In seinen Psalmen entdecken wir etwas anderes. Da geht es um sein innerliches Leben. Da geht es um seine innerliche Geschichte. Wie ging es ihm? Wie war das? Wie hat er das alles erfahren? Was waren seine Gefühle? Seine Ängste? Wie hat er sich gefreut und wann? David kannte einen sehr persönlichen Umgang mit Gott, der wahrscheinlich in der Weide begonnen hat, als er alleine war, als Hirte, mit den Tieren seines Vaters. In dem Psalm ist ein immer zurückkehrendes Thema, das sich Bergen in Gott, das seine Sicherheit suchen bei Gott. Er spricht oft von der Zuflucht in Gott, er nennt ihn sein Fels, seine Burg, seine Zuflucht, seine Hilfe, sein Hort, alles Dinge, die er auch erfahren hat in den Jahren, wo er so verfolgt wurde von Saul. Ich bin ganz froh, dass Else Diehl uns in dieser Woche 4 Psalmen nahebringen wird. 3, aber du hast 2 zusammengefügt. Eigentlich 4. Doch 4 Psalmen nahebringen wird, wo wir eben etwas erfahren von den Gefühlen von David. Wie gesagt, hatte er eine herausragende Rolle als Vorfahr oder Vorbote oder Vorzeichen von Jesus Christus. Und darum ist diese Geschichte auch so wichtig. Er war nicht nur ein Mensch, dessen Geschichte interessant ist. Er war ein Mensch, mit wem Gott ganz Wichtiges vorhatte. Jesus sagt selber in Offenbarung 22, Vers 16, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. David war der Vorfahr Jesu. Wie gesagt, er wird 58 Mal im Neuen Testament erwähnt. Immer wieder als Davids Sohn oder Sohn Davids. Und in unserer Vortragsreihe in dieser Woche betrachten wir verschiedene Momentaufnahmen aus seinem Leben. Es geht heute um seine Berufung. In den nächsten Tagen geht es um seine Gegner, er hatte viele. Es geht um einen Vorfall am Bach Besor, vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Das war in der Zeit, wo er auf der Flucht war vor König Saul. Wir denken nach über seinen Ehebruch, woran er fast zerbrach. Es geht auch um die Rückkehr der Bundeslade nach Jerusalem. Probleme in der Familie hatte er auch, insbesondere mit seinem Sohn Absalom. Und zum Schluss betrachten wir, denken wir nach über seine Abschiedsworte und sein Sterben, das sehr, sehr einsam war. Er war eigentlich in seinem Sterben alleine, er hatte viele Frauen, aber an seinem Sterbebett sehen wir keine dieser Frauen, da ist er alleine mit seinem Gott. Ich lese aus 1. Samuel 16 den ersten Teil. 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst, und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Wenn Gott uns beruft, dann gibt er uns auch immer eine Verheißung. Mach dich auf den Weg, und unterwegs werde ich dir zeigen, was du tun musst. Und ich werde dir auch helfen, dir zeigen, was du sagen musst. Du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, Vers 4, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und dann ließ Isai Shammah vorübergehen. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Es hat sich was getan, oder? Beim ersten Sohn dachte Samuel: Ich weiß es. Und Gott sagte nicht den, jetzt sagt er nichts mehr. Jetzt hörte anscheinend Gott sprechen. Vers 10, und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Keinen. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Sind das alle? Und er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Das ist so ein Satz, da klingt das nur durch, oder? Er ist nur der Jüngste, ist der Kleine. Er weidet nur die Schafe. Er ist nicht wichtig. Die ältesten Söhne, die haben schon was geleistet. Die sind im Heer des Königs. Aber haben wir noch Söhne? Ja, nur David. Da spricht eigentlich keine Hoffnung daraus. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn. Denn der ist es. Der Herr sprach. Und da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Kann auch sagen, zurück nach Rama. Da kam er her, da hatte er auch eine Prophetenschule. Und dort ist David auch mal hingeflüchtet, als er unterwegs war und sich vor Saul fürchtete. Es ist die Zeit der Könige, Saul ist jetzt König, der erste König in Israel, aber so war es nicht immer. Es hat eine Zeit der Richter gegeben, bevor die Könige kamen. Und das war keine gute Zeit. Es funktionierte einfach nicht. Im letzten Buch oder im letzten Vers des Buches Richter heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Eigentlich war Israel sich selbst überlassen, und zwar lange Zeit. Nicht, weil Gott sie im Stich gelassen hatte, sondern weil sie sich von Richtern führen ließen, die nicht gut funktionierten, die eigentlich unfähig waren. Ein paar Ausnahmen waren natürlich schon da, wie Deborah. Aber die meisten der Richter waren Gott nicht treu. Und so sieht man im Buch Richter ein Auf und Ab. Das Volk ließ sich immer wieder von ihren Richtern mitreißen in ihrer Untreue Gott gegenüber. Dann gab es wieder ein guter Richter, dann ging es eine Zeit gut und dann ging es wieder schief. Und immer war Gott gnädig. Es folgte zwar eine Strafe nach einer Zeit, wo es sehr schief gegangen war, dann aber gab er ihnen wieder einen neuen Richter. Warum dann Saul? Weil der Moment kam, wo das Volk sagte, wir wollen nicht länger von Richtern geführt werden. Und der Grund, warum sie das sagten, ist eigentlich sehr traurig, ist sehr tragisch. 1. Samuel 8, Vers 5. Setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. 1. Samuel 8, Vers 5. Das Volk Gottes, das abgesondert sein soll bis heute, will so sein wie die Völker ringsum. Die haben einen König, jetzt wollen sie das auch. Und sie merken nicht einmal mehr auf, dass das eine Beleidigung an Gott ist. Denn er wollte Israel ein König sein. 1. Samuel 8, Vers 7, der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Ich muss mich kurz fassen. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott dem Volk das gewilligt hat, was sie sich wünschten. Sie wollten einen König haben. Und Gott wusste, das wird nicht besser. Das wird vielleicht sogar schlechter. Aber weil sie immer wieder gefragt haben, weil sie das unbedingt wollten, hat er ihnen dann einen König gegeben, und zwar Saul. Und da liegt eine ganz wichtige Lektion für uns Menschen. Gott schenkt uns manchmal, was wir wünschen. Oder soll ich sagen, worauf wir bestehen in unseren Gebeten, während er was Besseres oder anderes mit uns vorhatte. Das ist ein sehr ernstes Wort, oder? Gott schenkt uns manchmal worauf wir bestehen, während er was Besseres mit uns vorhatte. Ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen lernt es und übt es, nach seinem Willen zu beten. Zu entdecken, was er will. Wir beten, dass auch dein Wille geschehe. Aber dennoch sind unsere Gebete sehr oft egoistisch. Und geht es letztendlich darum, dass mein Wille geschehe, oder? Dass ich das bekomme, was ich so gerne haben möchte, beziehungsweise was ich unbedingt haben will. Zentrales Thema in 1. Samuel 16, die Krönung, die Salbung von David zum König. Warum? Weil Saul kein guter König war. Er wurde von Samuel gesalbt, aber es ging schief mit ihm. Er war am Anfang bescheiden, gering in seinen Augen, heißt es in der Bibel, als er vom Herrn zum König über Israel gesalbt wurde, aber er wurde allmählich groß, der Saul, und damit unabhängig, eigensinnig, ungehorsam. Es ging zuerst noch um Gott, aber dann ging es immer mehr um Saul. Und ein paar Mal, zumindest zweimal, war er Gott direkt ungehorsam, tat er gerade das, was er nicht hätte tun sollen. Und nach diesen Dingen entschied sich Gott dann, einen neuen König anzustellen. 1. Samuel 15, 11, da heißt es, da sagt Gott Samuel, dass es ihn reut, dass er Saul zum König gemacht hat. Und dann sagt er, er hat sich von mir abgewandt und er hat meine Worte nicht ausgeführt. Und dann heißt es auch, dass der neue Mann ein Mann nach Gottes Herzen sein soll. Und damit fängt die Geschichte von David an. Es hat ein Gespräch stattgefunden zwischen Samuel und Saul, ein sehr heftiges Gespräch, ein sehr emotionales Gespräch. Samuel hat ja Saul mitteilen müssen, dass es Gott reute, dass er Saul zum König gemacht hatte. Samuel war bestürzt und entsetzt, Saul war das natürlich auch, wollte das zurückdrehen, das ging nicht. Woraus wir lernen, dass es auch bei Gott Grenzen gibt. Er ist ein Gott der Gnade, aber es kann der Moment kommen, wo Gott sagt, das habt ihr so gewollt oder so ist das jetzt und es gibt kein Zurück mehr. Wir merken bei Saul, dass Gottes Geduld aufhören kann und dass er uns unseren Dienst oder sogar unsere Wirksamkeit oder Fruchtbarkeit entnehmen kann. Das ist auch ein ernstes Wort. Dass er uns unsere Fruchtbarkeit entnehmen kann, weil wir nur ungehorsam sind. Keine Menschen nach Gottes Herzen. In 1. Korinther 10, Vers 12 merkt Paulus auf, wer meint, dass er sicher steht, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. So war das bei Saul. Und aus 1. Samuel 15, Vers 35 ist dann zu entnehmen, dass Saul und Samuel sich nach diesem emotionalen Gespräch nie wieder gesehen haben. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Und 1. Chroniker 17, 12, viele Verse am Anfang, morgen wird das anders sein. Dann heißt es, dass Gott seine Gnade von Saul weichen ließ. Ich denke, das ist das Schlimmste, was uns passieren könnte, oder? Dass Gott seine Gnade von uns weichen lässt. Und in der zweiten Hälfte von 1. Samuel 16 fängt dann Sauls Niedergang an. Unabwendbar. Es fängt Sauls Niedergang an. Es hat zu lange gedauert. Und Saul ist ein Beispiel dafür, dass ein vielversprechender Anfang nicht immer zu einem guten Ende führt. Nicht automatisch. Er ist ein Beispiel dafür, dass es mit Menschen, die Gott dienen wollen, auch schief gehen kann. Er ist ein tragisches Beispiel dafür, wie es einem Menschen geht, der genießt von seiner Macht und seiner Position und dabei vergisst, dass ihm diese Dinge von Gott geschenkt wurden. Er wollte ein großer König sein, aber er wollte sich dann nicht mehr von dem großen König leiten lassen. Und wenn Samuel dann zurückkehrt nach Rama, ist er kaputt. Und wir lesen in 1. Samuel 15, Vers 35, Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Er trauert um den Niedergang des Mannes, den er einst zum König gesalbt hatte. Das bewegt ihn. Das schockiert ihn. Dass Gott einem seiner Diener seinen Dienst entnimmt. Dass das, was so gut begann, so schlimm enden kann. Und in 1. Samuel 16, was wir gelesen haben, da redet der Herr zu Samuel und ermahnt ihn. Wie lange willst du noch um Saul trauern? Es ist Zeit, einen Strich zu setzen und weiterzugehen. Man kann nicht immer mehr zurückblicken. Man muss irgendwann die Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen. Er darf nicht in seiner Trauer hängen bleiben. Er soll sein Horn mit Öl füllen und sich auf den Weg nach Bethlehem machen, um dort einen Sohn von Isai als neuer König über Israel zu salben. Das ist keine leichte Aufgabe, denn Saul ist noch immer König. Und wir werden auch in der weiteren Geschichte entdecken, dass Saul nicht ohne weiteres bereit ist, sein Königtum gehen zu lassen. Auch wenn Gott ihm das klar gemacht hat, denkt er lange Zeit noch, ich kann das für mich behalten, ich sitze hier, ich bleibe hier. Und außerdem, wenn man den Weg kennt, die Route, die Samuel gehen musste, von Rama, wo er seine Prophetenschule hatte, nach Bethlehem, dann musste er praktisch an dem Palast vorbei. Ich denke, er hatte einfach Angst, vom König gesehen zu werden und dass dann der König fragen würde, also Samuel, wohin geht's? Und dann hätte er sagen müssen, nach Bethlehem, und dann hätte Saul gesagt, wieso? Und dann wäre es sehr schwer gewesen, nicht zu sagen, ich habe einen neuen Auftrag von Gott bekommen, es gibt dort einen neuen König. Also Samuel ist nicht begeistert. Vers 2 in 1. Samuel 16, wie kann ich hingehen? Wenn Saul das hört, dann wird er mich umbringen. Hier, wie sonst auch in der Bibel, sehen wir, dass die Menschen, die wir als Glaubenshelden kennengelernt haben, nicht gleich begeistert reagierten, als sie ihre Berufung bekamen. Sehr menschlich, das freut mich immer, dass es normale Menschen waren, die bei einem Auftrag Gottes sagten, das kann ich nicht, das will ich eigentlich auch nicht, das mag ich nicht. Kannst du nicht sonst jemand finden, warum muss ich das unbedingt sein? Immer wieder hören wir das und Samuel, der große Prophet, sagt das auch. Wie kann ich denn hingehen, wenn Saul das hört? Trotzdem, Samuel tut, was der Herr geredet hatte und kommt nach Bethlehem in Vers 4. Und sein Kommen bringt Aufregung, bringt Erwartung. Er ist ein Prophet, ein Mann Gottes, das bedeutet, er hat etwas zu sagen. Das kann ein Urteil sein, das kann etwas Erfröhliches sein. Und von daher auch die Frage, Friede? Es kann sein, dass man Samuel schon kommen sehen hat und dass vielleicht Jungs, die im Feld gespielt haben, vor ihm ausgerannt sind und in Bethlehem gesagt haben, also der Prophet Samuel ist unterwegs, kommt bestimmt zu uns. Und dass die Aufregung sehr groß war. Und jetzt wird er erwartet und da kommt dann eben die Frage, bringst du Friede? Bedeutet dein Kommen Friede in Vers 4? Und er sprach ja Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und er lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er Eliab und dann dachte er gleich, das ist er. Also als erster wird auch Samuel den ältesten Sohn vorgestellt. Und er gehörte mit dem Zweitältesten und mit dem Drittältesten gehörte er zum Heer von König Saul. Das waren also Burschen, die hatten schon Erfahrung, die konnten kämpfen, die hatten schon was bewiesen, was geleistet. Die waren außerdem groß und intelligent. Und klar, dass Samuel denkt, da muss einer dabei sein. Er war vor allem direkt beeindruckt von Eliab, denn der war groß und stark. Er muss der Gesalbte des Herrn sein. Ja, so reagieren wir auch oft, oder? Der kann was. Den haben wir kennengelernt als ein weiser Mensch, der hat studiert oder der hat... Und dann wird hier in der Bibel gesagt, ja, so schaut Gott aber nicht. Er wählt eben dieses Bürschchen, wo man nur sagen kann, nur Hirte, noch ein Teenie, hat noch nichts geleistet. Gott schaut nicht so wie wir. Vers 7, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Ich tue das so oft, immer noch, ihr auch, dass ich mich beeindrucken lasse von Menschen, die entweder was geleistet haben oder gut ausschauen oder wichtig sind. Und Gott sagt, so wirkt das bei mir nicht. Ich suche Menschen nach meinem Herzen. Und was ist denn das? Da habe ich lange darüber nachgedacht. Er suchte einen Mensch nach seinem Herzen und es war David. Wieso? Ich denke, weil sein Herz knetbar war, weil sich da was machen ließ und weil sein Herz auf Gott ausgerichtet war. Sehr wahrscheinlich, dass die ältesten Brüder, die schon länger im Heer waren, auch langsam von sich dachten, wir haben was geleistet, der König kann dankbar sein, dass gerade wir ihn dienen. Und David hatte nichts noch, worauf er stolz sein konnte. Er verbrachte lange Tage und Nächte auf der Weide, wo es keine Ablenkung gab, kein Handy, kein Computer, kein iPod oder wie heißt das alles, oder iPad. Alles das, was wir heute so dringend brauchen, damit wir nur in Kontakt miteinander bleiben, damit keine Zeit verloren geht und wir nichts verpassen. Wir müssen ja alles hören und wissen. Und David ist dort, wer weiß wie lange, vielleicht einige Jahre in der Stille gewesen. Und ich denke, dass dort seine Schulung angefangen hat. Und das ist unser größtes Versagen, würde ich fast sagen, dass wir die Stille verloren haben und dass wir die auch nicht mehr suchen. Dass es uns so unheimlich schwer fällt, stille zu sein und von Gott abhängig zu sein, dass wir immer mehr von diesen elektronischen Dingen abhängig sind. Da befindet sich die Information, die ich brauche. Da kann ich die Leute erreichen, mit denen ich reden will. Da Und David war eben in aller Einsamkeit Tag und Nacht alleine. Und ich denke, dass Gott ihn gerade in diesen Jahren sehr viel von sich gezeigt hat. Ich denke, dass viele Psalmen in der Zeit auch geworden sind, dass er gesungen hat, dass er mit Gott geredet hat. Er hatte keine Ablenkung. Und das war die beste Schulung, nicht die Erfahrung im Herr, nicht das Studium an der Uni, nicht das alles, was wir so wichtig finden. Gott hat David besucht, denke ich, hat sich gezeigt im Donner, im Sonnenaufgang, auch in der Nacht, hat ihm Kraft geschenkt, was er brauchte. Er hat mit wilden Tieren kämpfen müssen. Er hat Gott dort kennengelernt. Er war ein Mann nach Gottes Herzen, auf ihn ausgerichtet, weil es nichts anderes gab. Und wir haben die Stille verloren. Und wir haben ein ziemlich übervolles Programm in diesen Tagen. Aber ich wünsche uns, dass wir zwischendurch immer wieder die Stille suchen und dass wir uns diese Woche von Gott beschenken lassen. Und dass wir das, was wir erfahren aus der Bibel in diesen Stunden, auch mitnehmen, dass wir das nicht gleich vergessen, indem wir was anderes unternehmen oder ein Buch oder eine Zeitschrift oder weiß ich was lesen. Lasst uns in die Stille gehen in dieser Woche und mit Gott reden und ihn auch fragen, was er mit uns vorhat und was er mir persönlich sagen will durch diese alte Geschichte, wo er sich einen Mann suchte nach seinem Herzen, aus dem er ein Instrument machen konnte. Kennt ihr den Text aus 2. Timotheus, wo es heißt, dass Gott uns reinigen und heiligen will, damit wir Instrumente werden, die brauchbar für ihn sind? Wir brauchen die Stille. Also, es kommen alle Brüder vorbei, nur der Kleine wird nicht erwähnt. Manchmal denke ich, sein Vater hat überhaupt vergessen, dass er da war. Hat nicht daran gedacht. Samuel musste ihn daran erinnern. Sind das alle? Ja, das kleine Brüderchen. Da ließ Isai ihn holen. 1. Samuel 16, 12. Und er war rötlich, braun wie die rotbraune Erde. Er hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: auf, salbe ihn, denn der ist es. Das muss sehr peinlich gewesen sein für die Brüder. Habt ihr je darüber nachgedacht? Die sind da gestanden, das war schon enttäuschend. Du bist es nicht, du bist es auch nicht, du bist es auch nicht. Und bis zum 7. Brüder hat es Hoffnung gegeben. Und dann waren sie es alle nicht. Und dann kommt das kleine Brüderchen aus dem Feld. Und der ist es. Wir stehen hier vor der Tatsache, dass Gott seine Menschen wählt. Und dass wir da manchmal nicht mitkommen, dass wir das nicht verstehen. Gott wählt seine Menschen. Und das bringt sogar Samuel zum Schweigen. Der Mann Gottes machte auch einen Fehler, das freut mich. Dieser Mann Gottes machte auch einen Fehler. Er hat sich getauscht, denn wenn es an ihn gelegen hätte, hätte er David nicht ausgewählt. Aber Gott hat ihn erwählt. 1. Samuel 13, 14 sagt es so: Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Gott hat David vom Mutterschoß an gekannt und ich denke, wie gesagt, dass David den stillen Umgang mit Gott gekannt hat. Ich denke auch an Psalm 8, wo David dann seine Ehrfurcht vor Gott äußert: Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Er war überwältigt von der Natur, von Gott in der Natur, in seinen stillen Jahren und hat seine eigene Kleinheit dort entdeckt. Noch etwas, eine Lektion aus dieser Geschichte: Gott holt Menschen ab. Er ließ David holen, und zwar von dort, wo er sich aufhielt, aus seinem Alltag. Er ließ ihn holen von der Weide. 2. Samuel 7, Vers 8. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und in 1. Chronik 17, 7, so spricht der Herr der Herrscher: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Gott holt Menschen ab. Er findet uns. Und er sendet uns, er öffnet unsere Augen für seine Realität und für unsere Verantwortung innerhalb dieser Realität. Und die Berufung Gottes kann uns überraschen, kann uns überfallen, Und zwar vor allem dann, wenn von uns gefragt wird, dass wir neue Wege gehen. Wie Abraham. Herrlich in Pension gegangen, saß ruhig in seinem Zelt, dachte nach über das Leben und auf einmal spricht Gott, pack deine Koffer und gehe. Und es heißt auch in Josua, ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen und ich mehrte seine Nachkommen, er holt uns ab. Wir müssen nicht alle unsere Koffer packen, das zum Trost. Wir müssen nicht alle von zu Hause weg. Aber immer wieder gibt es neue Aufgaben, die uns das Gespür geben, mei, da wird was abgebrochen, da wird was Neues. Will ich das überhaupt? Wage ich das? Aber wir verpassen viel, wenn wir Nein dazu sagen. Wenn wir hängen bleiben in diesen Gedanken, das kann ich doch nicht. Das ist doch viel zu gefährlich, das ist doch viel zu risikovoll, das ist viel zu unruhig, nicht doch ich. Lass dich von Gott abholen und senden. Er macht das bis heute. Und senden kann auch bedeuten, dass du einfach zu Hause bleibst, aber dass du eine neue Aufgabe entdeckst. Vielleicht in deiner Ortschaft, vielleicht in deiner Familie, in der Verwandtschaft. Ich sage auf einmal du, aber das kommt, weil ihr du zu Gott sagt und sie zu Menschen. Wir sagen sie zu Gott, jetzt sage ich du zu euch. Das fällt mir leichter, aber ich versuche trotzdem, dass sie auch wieder zurückzufinden. Also David ging weg vom Haus seiner Eltern in Bethlehem zum königlichen Palast in Jerusalem. Zwar nicht direkt, aber das war das Ziel. Der erste Teil von 1. Samuel 16 endet mit diesen Worten: Der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Er wurde gesalbt und mit der Salbung kam der Geist Gottes auf ihn von diesem Tag an. Das ist eine ganz wesentliche Aussage, denn ohne Gottes Geist kann ich nichts. Ich kann berufen sein. Ich kann wissen, was ich tun muss, aber ohne Geist Gottes komme ich nicht ans Ziel. Geht nichts. Ohne Gottes Geist fehlen David Weisheit und Einsicht. Er kann vielleicht einiges, aber er braucht die Weisheit und die Stärke seines Herrn. Jesus hat das gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und das ist bis heute wahr. In Vers 13 wird uns dann mitgeteilt, dass Samuel zurück nach Rama ging, sein Geburtsort, wo er als Richter gearbeitet hatte. Seine zwei Söhne waren übrigens die letzten unfähige übrigens Richter. Es war der Ort, wo die Ältesten Israels ihn vor Jahren um einen König gebetet hatten. Und er hat sich dort zurückgezogen nach seinem Gespräch mit Saul. Jetzt hat er David gesalbt und kehrt er wieder zurück. Und dann kommt der Vers, den wir nicht gelesen haben, Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Die beiden Männer gehen einen umgekehrten Weg. Der eine ist ungehorsam gewesen. Und Gott hat gesagt, es ist genug. Ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Und der Geist Gottes weicht von Saul. Und der junge David wird aus der Weide geholt, er wird gesalbt und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an. Es geschieht dann, dass dieser Geist, den Saul so plagt, eben der Grund dafür ist, dass David an den Hof kommt. Bei Gott gibt es keine Zufälligkeiten, auch keine Dinge, die unwichtig sind. Saul wird geplagt von einem bösen Geist. Das ist wohl die ultime Strafe seiner Ungehorsam. Er wird nicht mehr weiter wachsen. Gott lässt ihn nicht fallen, denke ich. Er entnimmt aber Saul sein Königtum und er lässt seinen Geist von ihm weichen. Und ab jetzt wird Saul von Unruhe geplagt. Und das führt dazu, dass David Eingang findet am Hof, denn es wird ein Musiker gesucht, der Saul beruhigen kann mit seinem Wesen, mit seiner Art, mit seiner Musik. Und David wird dann vorgestellt als ein Mann, der die Zither zu spielen weiß, der tapfer ist, der gut kämpfen kann, verständig reden kann und gut aussieht. Und dann das Wichtigste, 1. Samuel 16, 18, und ein Mann, mit dem der Herr ist. Und ein Mann, mit dem der Herr ist. Er ist in der Zeit noch immer bei den Schafen. Das ist ganz interessant, dass er nach seiner Salbung zurückging zu den Schafen seines Vaters. Wo er vielleicht öfters gedacht hat, habe ich das alles geträumt? Bin ja noch immer da. Bin ich jetzt wirklich gesalbt worden zum König? Wieso bin ich da nicht? Das ist Vertrauen, oder? Man hat eine Berufung gespürt, er ist gesalbt worden, aber er kann warten, er kann zurückgehen und er kann das sogar, er kann sogar das, dass er Diener wird am Hof. Ein Diener von Saul. Zuerst ist der gesalbte Hirte geblieben. Aber jetzt, wo er Musiker wird, da geht's schnell aufwärts, denn Saul gewinnt David sehr lieb, wir werden das morgen sehen, und macht ihn zu seinen Waffenträger. Und bald lässt König Saul Isai fragen, ob der jüngste Sohn in Sauls Dienst treten darf. Denn, heißt es in Vers 22, er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Darüber geht's morgen. Heute, wenn wir das zusammenfassen, haben wir gesehen, dass ein Mann von Gott verworfen wurde. Das finde ich total schockierend. Dass ein Mann das verliert, was ihm von Gott geschenkt wurde. Weil er Gott ungehorsam war. Gott lässt es nicht mit sich spielen. Es ist eine heilige Sache, wenn man mit Gott wandelt und wenn man von Gott berufen wird. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie das weiterging, was für ein Mensch Saul wurde. Es ging abwärts mit ihm. Es ging aufwärts mit David. Ich denke, bei David sieht man die Frucht des Heiligen Geistes entstehen, die sie entwickelt sich. Es kann gut anfangen, sagte ich, aber es endet nicht automatisch gut. Es wird ein Mann verworfen, es wird ein Mann berufen. Und wir begegnen in den nächsten Tagen einen jungen König in Entwicklung. Er war und er blieb gering. Kehrte zurück zu seinen Schafen, verwundert. Er war gesalbt, musste aber nicht gleich König werden. Es war kein Problem für ihn, Diener Sauls zu werden. Er war zufrieden mit seiner Rolle. Morgen fängt das große Abenteuer an. Für heute die Lektion, wer meint zu stehen, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, ein sehr liebevoller Gott, aber lässt nicht mit sich spotten. Er ist ein heiliger Gott. Und er ruft uns, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und zu dieser Gemeinschaft gehört Gehorsam. Man kann nicht Gott gehören und eigene Wege gehen. Man kann nicht Gott lieben und eigene Wege gehen. Unsere Liebe zeigt sich auch darin, dass wir vom ganzen Herzen Ja sagen zu dem, was Gott von uns fragt. Und dass wir das wirklich meinen, dein Wille geschehe. Das darf uns eine Herausforderung sein. Womit natürlich auch die Frage gleich hier in der Mitte liegt, gehörst du Gott? Bist du schon ein Kind Gottes? Haben Sie schon die Entscheidung getroffen, ihm nachzufolgen? Ist es euch auch ernst, dass er in dir, in Ihnen das gute Werk, was er angefangen hat, vollenden oder fortsetzen kann? Unsere Bekehrung für die, die Jesus kennen, ist nicht eine Endstation, es ist der Anfang. Gott möchte mit uns weiter. Und das wird uns David zeigen in den nächsten Tagen, wie kostbar das ist. Wie wunderschön und auch wie schwierig das ist. Wenn Gott mit uns weitermacht und wenn er sein gutes Werk in uns entwickelt und uns so zu Frauen macht nach seinem Herzen. Frauen nach Gottes Herzen, das sind die Frauen, die er sucht. Aber es kann ganz klein anfangen, wir müssen nicht schon da sein. Er lädt uns ein zu kommen, von ihm zu lernen, uns von ihm beschenken zu lassen, führen zu lassen, segnen zu lassen, damit wir selbst auch andere zum Segen werden können. Damit wir von Gott gebraucht werden können. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für diese Geschichte, wo wir David schon ein bisschen kennenlernen. Ein Junge, der noch nichts geleistet hatte, der aber von dir gesehen war, gekannt war, geliebt war und der dann von dir gerufen wurde. Herr, wir sind so dankbar, dass du auch uns gekannt hast, schon von vor unserer Geburt. David schreibt darüber im Psalm 139, du hast mich gekannt, du hast mich geformt. Du warst dabei, als eine jede von uns geboren wurde. Du hast dich gefreut, du hast uns das Leben geschenkt. Wir wollen uns danach ausstrecken, Herr, die Frauen zu werden, die du vor Augen hattest, als du uns schufst. Und wir beten, dass du diese Tage auch so verwenden wirst, dass du mit uns vorankommst. Segne uns, Herr, und setze uns auch zum Segen füreinander. Das beten wir, das fragen wir in Jesu Name. Amen. Amen.